NDR Kultur à la carte.
Mit Friederike Westerhaus. Hallo, grüße Sie. Und ich freue mich sehr, dass heute Bodo Busse zu Gast ist. Seit dieser Saison ist er der neue Intendant der Staatsoper Hannover als Nachfolger von Laura Berman. Bodo Busse war zuletzt Generalintendant am Saarländischen Staatstheater in Saarbrücken, davor in Coburg. Jetzt ist er in Niedersachsen. Grüße Sie, Herr Busse. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Busse, was verbinden Sie mit der Farbe Grün?
Ganz viel Hoffnung, ganz viel Lebensfreude, Optimismus und natürlich unser neu gestaltetes Labis-Foyer.
Denn Sie haben direkt es zu einer Chefaufgabe gemacht, so ein bisschen Hand anzulegen und auch rein äußerlich schon dem Ganzen ein neues Gesicht, ein Makeover zu verpassen. Also jetzt grün statt blau. Es stehen auch Pflanzen dort. Mhm. Apropos Pflanzen, was ist das, was in Ihrer Intendanz besonders wachsen soll an der Staatsoper Hannover?
Es sollen Karrieren wachsen. Es sollen Fantasien wachsen und blühen, es soll die Musik, die Theaterkunst zum Erblühen kommen. Ich fand es ganz wichtig, dass sozusagen auch das Umfeld der Staatsoper so ein bisschen in das Labis-Foyer reinkommt. Wir haben diese wunderschöne Bepflanzung, die Bäume draußen. Mir war das immer etwas zu kühl und ich finde Aufenthaltsqualität und Wohlfühlfaktor ist auch wichtig im Opernhaus. Und deshalb haben wir gemeinsam mit einer ganz fantastischen Innenarchitektin die Tradition der Innenraumgestaltung, die auch Laura Berman schon begonnen hat, fortgeführt. Die Frau Palepo hat für uns einen Entwurf gemacht und dann haben wir diese Pflanzen auch reingestellt. Es ist ein bisschen wie ein Wintergarten, wie eine Orangerie, obwohl es keine Orangenbäume sind, sondern Palmen, also eher ein Wintergarten. Wir haben Stühle, wir haben Sofas da aufgestellt. Man kann auch wirklich in den Pausen dann sitzen, man kann Gespräche führen und ich finde es ganz, ganz wunderbar geworden und ich freue mich, dass wir sozusagen auch die Uridee des Labis-Foyers, nämlich Begegnung, Gespräch und Wohlfühlen wieder zum Thema machen können.
Sie haben ja schon Tuchfühlung mit dem Publikum aufgenommen. Es gab schon das große Fest zur Saisoneröffnung am 31. August, wo Sie die Menschen getroffen haben. Sie waren auch vorher natürlich in vielen Vorstellungen. Was ist denn Ihr Eindruck vom Hannoveraner Publikum?
Ein ganz, ganz toller eigentlich. Also wahnsinnige Offenheit, großes Interesse, große Neugierde, viel Gesprächsbereitschaft auch und wirklich auch eine Lust auf die Begegnung und auf etwas Neues. Wir sagen ja immer, oh Lust des Beginnens, das ist ja unser Anfangsmotto nach einem Gedicht von Bertolt Brecht. Und ich spüre das auch im Publikum, auch eine Neugierde, eine Spannung und ich bin voller Vorfreude und sehr optimistisch.
Die erste Opernpremiere, die wird es geben am 14. September und zwar Wagners Lohengrin mit Maximilian Schmidt in der Titelpartie. Wir stimmen uns jetzt schon mal ein mit dem Vorspiel zum dritten Akt aus Lohengrin. Christian Thielemann leitet das Philadelphia Orchestra.
Thank you.
Christian Thielemann und das Philadelphia Orchestra mit dem Vorspiel zum dritten Akt aus Lohengrin von Richard Wagner. Und die Oper wird sein, mit der die neue Spielzeit eröffnet wird an der Staatsoper Hannover. Bei mir ist Bodo Busse, der neue Intendant des Hauses. Herr Busse, und Sie haben schon auch ein Wagner-Fable. Sie haben im Saarland in Saarbrücken einen Ring auf die Bahn gesetzt. Sie haben auch in Coburg Wagner schon aufs Programm genommen. Da schlägt schon auch so ein bisschen Ihr Herz, richtig?
Absolut. Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich jetzt ein Wagnerianer bin, aber ich bin ein Wagnerianer. Also mir ist es sehr, sehr wichtig, diese Werke, ob es jetzt noch die romantischen Opern sind oder eben die Musikdramen, dann auch in einen zeitgenössischen Kontext zu setzen. Denn ich finde schon, dass die Themen, die in diesen Werken verhandelt werden, auch gerade über unsere sehr schwierige Zeit sehr viel erzählen, dass sie etwas über menschliche Schicksale erzählen, aber auch über Gesellschaftsformen, über Probleme in der Gesellschaft und auch über Utopien, die man auch politisch entwerfen kann und realistisch daran scheitern kann. Und das finde ich das Spannende an den Werken von Richard Wagner.
Und Sie bringen es jetzt auf die Bühne in einer Inszenierung von Richard Brunel. Das ist der Intendant der Opéra National de Lyon. Das Ganze ist auch eine Koproduktion. Wird der denn das auch andocken an unsere Zeit?
Er wird es sehr andocken an unsere Zeit, ohne es jetzt zu aktualisieren. Das heißt, wir erleben eine Art poetischen Realismus mit durchaus surrealen Einschlägen, aber wir erleben eine Gesellschaft in einem Chaoszustand am Anfang, wo nicht mehr Recht und Ordnung herrschen, wo sozusagen die Sehnsucht nach einem politischen Führer überwiegt, wo sozusagen der alte Führer, nämlich König Heinrich, eben auch ratlos ist und eine neue politische Ordnung gesucht wird. Aber das wird in Bildern gezeigt, die durchaus auch noch märchenhaft sind und auch sozusagen das surreale, poetische, überirdische gewissermaßen, was in dem Stoff und in dieser Mythologie auch steckt, auch ins Bild bringt. Und das finde ich die Qualität dieser Aufführung, dass wir dennoch auch Situationen erleben, gerade auch in den großen Chören, in den Herrenchören auch, die etwas Militärisches haben, auch an schwierige politische Zeiten auch ganz eindeutig erinnern, ohne das eins zu eins zu übertragen. Und das finde ich ist immer gutes Musiktheater.
Wenn man einen Blick auf diese erste Saison an der Oper wirft, die Sie gestaltet haben, dann fällt schon auf, da gibt es einige Opernhits, also eben beispielsweise den Lohengrin, dann Mozarts Don Giovanni, Puccinis Turandot auch, Verdis Il Trovatore, den Troubadour. Sie scheuen sich also nicht auf die großen Hits zu gehen, sondern wollen die eben auch in unserer Zeit auf die Bühne bringen.
Genau, und Entscheidende ist ja, wir brauchen eine Brücke ins Publikum. Die Brücke sind schon auch die großen Werke. Ich finde auch, da ist eine Verpflichtung, die wir als große Opernhäuser auch haben, die immer wieder neu zur Diskussion zu stellen. Natürlich neben dem Anspruch, neue Werke, neue Formate, neue Spielformen, auch Experimentelles auf die Bühnen zu bringen. Aber ich denke schon in den ersten Jahren in Hannover erstmal das Repertoire ein bisschen zu erneuern, aber eben mit modernen, sehr interessanten neuen Sichtweisen. Ich versuche auch junge, interessante Regie-Teams hier nach Hannover zu holen, durchaus aber auch bewährte Kolleginnen und Kollegen zu verpflichten und so das Repertoire erstmal zu erweitern, das sozusagen das Zentralrepertoire, um dann eben auch eine Freiheit an den Rändern des Repertoires zu haben. Aber erstmal möchte ich das Haus kennenlernen, die Gewerke, die Ensembles und dann kann man sozusagen weitergestalten.
Heißt aber nicht, dass Sie nicht in der ersten Spielzeit jetzt auch schon ins 20. und vor allem auch 21. Jahrhundert gehen. Sie haben auf 3 Spielzeiten bereits angelegt, Werke von Pascal du Sapin zu präsentieren, geboren 1955. Den Auftakt macht seine Oper Penthesilea. Das ist eine deutsche Erstaufführung dann im Februar 2026. Warum wollten Sie denn diesen Komponisten ins Visier nehmen?
Ich kenne ihn schon sehr lange. Wir haben auch in Saarbrücken Macbeth Underworld zur deutschen Erstaufführung gebracht. Pascal du Sapin schreibt eine emotional verständliche und dennoch hochkomplexe Musik, die zwischen atmosphärischem und auch der Nähe zum Text und zur Textausgestaltung irgendwie einen großen, schönen Bogen spannt. Und er scheut sich nicht vor großen Stoffen. Die Werke, die wir jetzt sozusagen mit ihm planen, sind große antike Stoffe, also große weltliterarische Stoffe, die er sozusagen auch in eine gewisse Aktualität bringt. Gerade Penthesilea ist ein Stück über den Krieg, wie sich auch Menschen in den Kriegsereignissen verlieren und auch das Ziel aus dem Auge verliert, worüber man eigentlich kämpft, sondern der Kampf, der Krieg verselbstständigt sich. Das ist etwas, was wir gerade auch erleben. Deshalb denke ich, ist dieses Werk genau richtig. Und es ist eine sehr schöne, sehr farbige, sehr auch kulturell sehr breit aufgestellte Musik. Gerade in Penthesilea zitiert er wirklich auch alte, antike Instrumente, alte Klangwelten, mit denen er sich auch beschäftigt hat. Und ist immer ein Komponist, der wirklich auch die Nähe zu den Texten, zu den Stoffen nicht scheut und sich sozusagen sozusagen musikalisch eigentlich zurücknimmt, um die Stoffe, um die Konflikte, die verhandelt werden, in den Vordergrund zu stellen.
Und eine Uraufführung wird es auch geben. Und dieser Name ist vielleicht dem einen oder der anderen neu. Andrea Tarodi wird diese Uraufführung schreiben, wird dieses Stück schreiben, Homo Oeconomicus, also auch natürlich zeitgenössische Musik. Was war das, was Sie da interessiert hat, den nach Hannover zu bringen?
Erstmal der Stoff. Es geht eigentlich um Adam Smith und eigentlich so den Erfinder des Wirtschaftsliberalismus. Und dieses Werk fragt danach, warum hat er das getan? Wieso ist er sozusagen auf die Idee der freien Wirtschafts- und Markträume gekommen. Nur deshalb, und das erzählt diese Oper auch durchaus komödiantisch, weil seine Mutter ihm immer das Frühstück zubereitet hat. Mhm. Also es geht so ein bisschen einen Blick in die Biografie von Adam Smith. Dann ist die Musik von Andrea Tarodi eine sehr vielfältige, stilistisch sehr breit aufgestellte, denn sie schreibt nicht nur große sinfonische Werke, unter anderem fürs BBC Symphony Orchestra, sondern sie ist auch Singer-Songwriterin. Sie ist sozusagen popkulturell unterwegs und das finde ich ganz interessant bei dieser Komponistin, die verschiedene Klangwelten eben auch verbindet, und ich sehe da auch eine große Zukunft für das Musiktheater, dass man da sozusagen aus dem Elfenbeinturm so ein bisschen der sogenannten neuen Musik rauskommt, sondern sich breit aufstellt und trotzdem eine sehr avantgardistische, interessante Musik schreiben kann.
Also es geht auch so ein bisschen über den Tellerrand drüber. Dazu passt auch beispielsweise das Musical Anything Goes von Cole Porter, was Sie auf die Bühne holen. Und dazu passt auch Ihr nächster Wunsch. Sie haben nämlich mitgebracht von Michel Legrand, Windmills of Your Mind, in der Aufnahme mit Jesse Norman. Das ist Musik, die Ihnen einfach nah ist, oder weswegen haben Sie sich die gewünscht für unsere Sendung?
Sie ist mir persönlich sehr, sehr nah. Ich habe Michel Legrand durch die Filmmusik zu Gentle kennengelernt. Ich habe damals die Schallplatte gehabt mit Barbara Streisand. Das hat mich einfach umgehauen, diese Musik. Und dann habe ich diesen Komponisten weiter verfolgt und dann habe ich festgestellt, er hat nicht nur wunderschöne Chansons geschrieben, er hat auch fantastische Filmmusicals geschrieben in den 60er, 70er Jahren und fantastisch durchkomponierte Musicals. Eines haben wir auch in Saarbrücken mal aufgeführt. Das war auch ein sehr großer Erfolg. Und wir werden hier in Hannover einen Abend machen im Opernhaus mit eben den großen Chansons von Michel Legrand, mit einem kleinen Jazz-Trio und den SängerInnen des Ensembles. Und ich finde, Michel Legrand ist einer der wenigen Komponisten sozusagen aus dem Bereich Jazz, Chanson, Filmmusik, der großartige Melodien noch komponieren kann.
Ja, und dieser Abend, den wird es dann im März geben und auch dieses Stück wird da eine Rolle spielen.
elle était finie sa course, l'oiseau tomba de son nid, et voilà que sur le sable nos bras s'effacent déjà, et je suis seule à la table qui résonne sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie.
Hier in der NDR Kultur à la carte waren das Jesse Norman, Michel Legrand und Ron Carter mit Les Moulins de mon coeur von Michel Legrand. Ein Wunsch unseres heutigen Gastes Bodo Busse, neuer Intendant der Staatsoper in Hannover. Herr Busse, Sie wollen natürlich das Publikum auch in einer ganz besonderen Weise ansprechen. Und es geht immer darum, das Publikum auch zu binden, ans Haus einzuladen, dabei zu sein. Sie machen das mit Vor- und Nachgesprächen, auch zum Beispiel mit dem Format Hören Sie mal, was Sie vor den Premieren einbringen werden. Und es gibt eine neue Sache, dass Sie samstagvormittags die Staatsoper öffnen. Die Leute können kommen, können da sein, können auch in Proben gehen. Was ist Ihre Idee dabei?
Also die Idee des offenen Foyers kommt irgendwie aus der Idee des dritten Ortes, ne? Von dem Soziologen Oldenburg, der das ja entwickelt hat, dass der Mensch neben seiner Privatwohnung oder seinem privaten Umfeld und dem beruflichen Umfeld noch ein anderes soziales, diskursives Umfeld braucht, um glücklich leben zu können. Und diese Idee des dritten Ortes versuchen verschiedene Theater eben umzusetzen, wir jetzt in Hannover auch, indem wir zur großen Einkaufs- und Marktzeit mitten am Samstagvormittag die Türen öffnen. Es gibt immer ein kuratiertes Überraschungsprogramm mit Mitgliedern des Hauses, aber wir laden auch Akteure aus der Stadt, aus der Region, aus dem ganzen Land ein. Es gibt regelmäßig ein Singen mit unserem Kinderchor, unserer Kinderchorleiterin Tatjana Berg, ein gemeinsames Singen, weil ich finde, die Oper hat auch etwas mit Gesang zu tun. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Kaffee und Kuchen oder ein Croissant zu essen. Und wir geben die Möglichkeit, Proben zu besuchen, die gerade eben dann auch samstagvormittags geplant sind. Manchmal ist es eine Bühnenorchesterprobe, also unmittelbar vor einer Premiere, wenn das Orchester und die Solisten und der Chor gemeinsam auf der Bühne, aber noch in markierten Kostümen, Dekorationen probieren. Man kann dann so rein sneaken gewissermaßen und einen ersten Eindruck bekommen. Wir haben jetzt auch einen kleinen wissenschaftlichen Vortrag gehabt. Auch das kann eine Farbe sein im offenen Foyer. Und man kann einfach auch da sein, sich durch die Räume bewegen, die schönen Räume genießen, vielleicht auch das offene WLAN benutzen, auch wenn man will arbeiten. Deshalb auch die Umgestaltung des Labis-Foyers, wo auch jetzt Tische sind, wo man sich hinsetzen kann. Man kann auch Gesellschaftsspiele machen. Wir wollen auch ein paar Spiele aufstellen. Also wir versuchen das und wir sind total happy, dass schon der erste Termin sehr, sehr gut besucht war. Es waren fast 500 Menschen da.
Das ist enorm und ich meine, das wird Sie sicherlich auch noch weiter rumsprechen. Sie haben schon gesagt, ja, Regie, das ist für Sie auch ein wichtiges Thema. Sie haben ja selber auch Regiearbeiten gemacht. Das ist allerdings was Sie im Saarländischen Staatstheater nicht mehr gemacht haben. Und auch jetzt, wenn ich durch den Spielplan gucke, ist das zumindest jetzt in der ersten Saison nicht der Fall. Wäre das was, was Sie reizt, auch selber zu inszenieren hier in Hannover?
Also durchaus, ich schließe es nicht aus, aber ich stelle mich da so nicht in den Vordergrund. Ich würde auch niemals auf dem ersten Sendeplatz inszenieren, also niemals zur Spielzeiteröffnung. Da fehlt mir einfach die Eitelkeit. Wenn sich die Zeit ergibt, wenn sich auch innerhalb der Disposition die Möglichkeit ergibt, würde ich sicherlich mal wieder etwas im Bereich der zeitgenössischen Oper oder des Musiktheaters machen. Das war auch in Coburg eigentlich jede Spielzeit so. Aber ich finde es spannender, sozusagen interessante Teams zu bauen, Prozesse zu ermöglichen, eben auch Teams zusammen zu konstruieren um ein Werk herum. Darin sehe ich eigentlich sozusagen meine Kernaufgabe und auch mein zentrales Interesse als Intendant.
Nun hat jeder Regisseur, jede Regisseurin eine eigene Handschrift, jedenfalls im besten Fall. Trotzdem, auch wenn Sie jetzt sehr unterschiedliche Menschen eingeladen haben und auch in Zukunft einladen werden, was ist es im Kern, was Sie an einer Regiearbeit reizt, Sie persönlich? Was muss eine Regiearbeit haben, damit Sie sich davon angezogen fühlen, angesprochen fühlen?
Sie muss ein Geheimnis bewahren, was auch die Musik eben auch hat und das Theater immer, wie Menschen auch immer ein Geheimnis bewahren. Und sie muss sozusagen über die Brücke der Emotionalität das Publikum erreichen. Und dann können ganz, ganz viele diskursive, dekonstruktive Dinge kommen, die dann eben auch wichtig sind, um ein Werk neu zu begreifen oder auch sozusagen im Spiegel einer aktuellen Gesellschaft, einer aktuellen Weltlage auch begreifbar zu werden. Aber ich glaube, die Brücke ist die Emotionalität und die Fantasie. Und ich finde es immer toll, wenn Inszenierungen Fantasieräume öffnen und auch die Figuren ihre Seelenräume öffnen, die nicht eindeutig sind. Und ich mag nicht Inszenierungen, die alles auf den Punkt auserzählen, eindeutig sind, wo man nach 3 Minuten kapiert hat, ja, jetzt spielt es halt irgendwie im Krankenhaus oder in der Nervenheilanstalt, das war's. Sondern wenn sie sozusagen im Lauf einer Inszenierung immer andere poetische Räume öffnen, das finde ich interessant. Und wenn sie eben auch rückgespiegelt werden mit dem Wissen des Publikums von heute.
Mhm. Eine Arbeit, die Sie zeigen werden, ist der Don Giovanni. Der wird am 11. Oktober Premiere haben, Mozarts große Oper. Die Aufführung, eine Aufführung werden wir mitschneiden und dann am 13. Dezember in NDR Kultur auch senden. Don Giovanni ist ja nun wirklich der Inbegriff des Verführers. Was hat der uns denn jetzt beispielsweise heute noch zu sagen?
Ja, eben, dass er eben bestraft wird. Also, dass sozusagen Moral und Ethik nicht sozusagen ganz unmodern geworden sind, sondern er wird für seine Untaten bestraft. Es geht ja von Anfang an schief, nicht? Also alles, was er anfängt und beginnt, seine amorösen Abenteuer führen ja alle sozusagen von Anfang an für ihn in den Abgrund. Das ist ein großes Thema. Man könnte da eine große MeToo-Geschichte erzählen. Das wird auch sehr häufig bei Don Giovanni momentan gemacht. Finde ich dann auch nicht so interessant mehr, sondern wir haben uns entschieden, einen ganz anderen Weg zu gehen. Gemeinsam mit dem Regisseur Bastian Kraft haben wir eine Art Konzept entwickelt mit einer Live-Zeichnerin auf der Bühne, die also parallel zum Bühnengeschehen Cartoons erstellt, Illustrationen mit den SängerInnen gemeinsam mit dem Ensemble. Es werden Bühnenbilder gemalt, Kommentare geschrieben und wir versuchen dadurch so eine Art Graphic Novel zu machen und vielleicht diesen Stoff auch einem ganz breiten Publikum zugänglich zu machen, ohne die zentralen Themen, nämlich den Missbrauch und sozusagen den unglaublichen Egoismus dieser Figur und auch die Anarchie, die in dieser Figur steckt, irgendwie auszublenden. Alle Figuren um ihn herum sind ja Opfer, aber das zentrale Opfer ist eigentlich er und er reißt ja eigentlich alle oder versucht es mit sich in den Abgrund zu ziehen und alle schaffen es, dennoch auf der Oberfläche zu bleiben. Und das ist ja die Leistung der Figuren, eigentlich stärker zu sein als sozusagen der Dämon Don Giovanni.
Man hört, dass es auch da neue Erzählweisen geben wird, moderne Erzählweisen in der Staatsoper Hannover. Auch diese Oper werden wir hören. Die Tote Stadt von Erich Wolfgang Korngold, die kommt im Mai auf die Bühne. Wir sprechen jetzt gleich drüber, aber vorher hören wir rein in diese wunderbare Oper. Mariettas Lied, hier gesungen von Camilla Lühle und Klaus-Florian Vogt.
Soll ich? Nun, hören Sie. Glück, dass wir
hat noch eine Strophe. Weiß ich sie noch?
Ist doch echt zum Dahinschmelzen. Schön Glück, das mir verblieb aus Die tote Stadt von Erich Wolfgang Korngold. Camilla Nylund und Klaus Florian Vogt wurden hier begleitet vom Finnish National Opera Orchestra unter Mikko Frank. Bodo Busse, der neue Intendant der Staatsoper Hannover, ist bei uns. Diese Oper, die wird auch zu sehen sein. Im Mai ist die Premiere, Mai 26. Und Sie haben natürlich auch diese Aufnahme gewählt, weil Camilla Nylund eine ganz besondere Rolle spielt als Residenzkünstlerin.
Ja, da freuen wir uns sehr darüber, dass sie dazu gesagt hat. Ich kenne sie auch schon länger. Ich verehre sie unendlich. Sie ist eine der tollsten Sängerinnen momentan, auch im schweren Wagner-Fach. Sie hat ja so im lyrischen Fach angefangen und jetzt singt sie ja ganz grandios Isolde, aber immer noch mit so einem lyrischen Impetus. Und sie hatte wirklich Lust und Zeit, auch an ihren Ursprungsort hier in Hannover zurückzukehren. Sie hat ja hier ihre Bühnenkarriere begonnen. Und bei unserem Stiftungskonzert hat sie ja auch ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert. Hat sie ja eben auch dieses Lied aus der Toten Stadt gesungen. Sie wird im November einen Liederabend machen und sie wird beim 7. Sinfoniekonzert ein schönes Strauß-Programm singen, nämlich die 4 letzten Lieder und die Schlussszene aus Capriccio. Und sie ist eine fantastische Sängerin, die nicht nur einen wunderschönen Klang in der Stimme hat, sondern auch mit Seele singt. Sie bringt sozusagen nicht nur ihre Persönlichkeit, sondern auch die Figuren so zum Klingen und das ist ganz wunderbar.
Herr Busse, man merkt das, wenn Sie über Oper sprechen, auch über Ihre künstlerischen Kontakte, die Sie haben, mit was für einer Leidenschaft Sie dabei sind. Wie haben Sie denn diese Leidenschaft überhaupt für sich entdeckt zum Theater, zur Oper?
Ja, durch meine Eltern, beziehungsweise vor allem durch meine Mutti, die mit mir irgendwie mal in die Stuttgarter Oper gegangen ist. Es war Rusalka, die erste Oper, die ich gesehen habe, weil es einen schönen Opernfilm im Fernsehen gab. Den habe ich davor gesehen und dann habe ich gesagt, oh, ich möchte das unbedingt mal richtig sehen. Und so fing das an. Dann hat sie mir direkt nach diesem Opernbesuch noch die Schallplatte geschenkt, großer deutscher Querschnitt. Man hat ja noch keine Gesamtaufnahmen damals so kaufen können. Und seitdem bin ich sozusagen angesteckt von Opern, Musiktheater und habe das eigentlich konsequent weiterverfolgt immer.
Sie waren ja mittendrin, haben also als Dramaturg gearbeitet, haben selber, habe ich schon erzählt, auch Regiearbeiten gemacht. Jetzt als Intendant ist das ja schon schon ein Blick auch, der den gesamten Überblick braucht. Also sie führen das Haus, sie müssen langfristig planen. Inwieweit ist das in unserer heutigen Zeit nochmal anspruchsvoller als vielleicht früher? Denn ich meine, sie haben es mit steigenden Personalkosten zu tun, sie haben es mit Inflation zu tun. Wie groß sind die Spielräume da?
Naja, die Spielräume müssen wir sozusagen uns erarbeiten, auch durch eine gute Planung, durch auch eine entsprechende Auslastung natürlich, durch gute Gespräche auch mit dem Träger. Natürlich, die steigenden Tarifkosten sind das Hauptproblem, sozusagen die Personalkosten in den verschiedenen Personalbereichen, die wir ja haben. Wir haben ja verschiedene Tarifverträge im Haus und jede sozusagen Tarifsteigerung wird da übertragen auf die unterschiedlichen Tarifverträge auch bei uns im Haus. Und das führt natürlich bei insgesamt fast 1000 Mitarbeitenden in den Staatstheatern, also ich nehme das Schauspiel jetzt mal noch dazu, zu enormen Kostensteigerungen. Wir sind da im Gespräch mit dem Träger, mit dem Land, dass das auch zukünftig abgesichert ist. Aber das sind viele Faktoren, die dazu gehören, eben die Planung, die guten Gespräche, eben auch eine Öffnung des Hauses ist es sehr, sehr wichtig. Ein gutes Marketingkonzept. Es sind ja viele Dinge, die uns da unterstützen. Und ich hoffe eben auch auf einen großen künstlerischen Zuspruch. Das ist eben auch wichtig. Aber natürlich ist die Arbeit des Intendanten oder der Intendantin heute nicht nur, dass man schöne Werke aussucht und tolle Regieteams findet, sondern tatsächlich auch sozusagen auch bei uns im Rahmen einer GmbH der ökonomische Blick, der strategische Blick. Wie führt man das Unternehmen gemeinsam mit Doris Beckmann, ja, Verwaltungsdirektorin des Hauses? Müssen wir ja sozusagen auch strategische Entscheidungen fällen, nicht nur im Hinblick auf die bühnentechnische Sanierung, sondern überhaupt auf die Zukunft des Hauses. Und natürlich das Publikumsverhalten hat sich sehr geändert, die Ansprüche haben sich geändert, die Gesellschaft diversifiziert sich. Das sind alles Themen, die man heute auch bei einer Gesamtplanung im Blick haben muss und damit auch gestalten kann.
Ja, Sie erwähnen die Sanierung der Bühnentechnik. Das Land Niedersachsen hat angekündigt, 28 Millionen Euro da zu investieren. Das geht zum Teil in die Bühnentechnik, in die Erneuerung, zum Teil auch in die Sanierung des Ballhofs. Wie desolat ist denn das Haus, die Oper?
Naja, desolat kann man nicht sagen, aber es gab tatsächlich schon einige bühnentechnische Pannen, auch bei Premieren, auch in der vergangenen Spielzeit, dass die Drehscheibe stehen bleibt, dass bestimmte Verwandlungen nicht mehr funktionieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Wichtig, dass man da auch von der Hydraulik auf Elektronik umstellt, dass wir State of the Art werden, auch in bühnentechnischer Hinsicht. Und das ist nicht nur für die künstlerische Produktion wichtig, dass wir auch das machen können, was ein modernes Opernhaus heute leisten muss, sondern auch im Hinblick auf den Arbeitsschutz. Denn das ist ganz zentral. Bühnentechnik hat viel auch mit Arbeitsschutz zu tun. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen, die auf der Bühne arbeiten, sei es jetzt im künstlerischen oder im technischen Bereich, nicht gefährdet sind. Und deshalb ist diese Entscheidung des Landes sehr, sehr richtig, hier auch zu investieren, um eben nicht nur den Arbeitsschutz sicherzustellen, sondern auch natürlich, um Standing of the Art zu bleiben, auch in bühnentechnischer Hinsicht. Und wir wollen ja alles ermöglichen, was heute bühnentechnisch möglich sein kann.
Heißt aber auch, dass die Oper eine Zeit lang dicht machen muss, damit das überhaupt umgesetzt werden kann. 2028 wird das so sein, wahrscheinlich für ein halbes Jahr. So ist es im Moment angedacht. Sie sind ja mit der Planung weit voraus. Was heißt denn das dann konkret?
Ja, da müssen wir mal noch schauen, was das wirklich bedeutet, wie lange man eine Spielzeit verkürzen kann oder die andere Spielzeit irgendwie später beginnen kann. Also man kann da sehr flexibel arbeiten. Wie das Interim genau aussieht, das müssen wir noch sehen. Ich habe da aber keine Angst davor. Wir haben spannende Spielorte hier in der Stadt. Wir fangen ja jetzt schon an, so ein bisschen auch Synapsen aufzubauen durch externe Konzerte. Wir gehen in die Kirchen mit Kirchenkonzerten. Ich denke, wir können da so ein paar Wochen oder Monate ganz gut überbrücken. Das müssen wir noch genau anschauen, wie das genau aussieht. Ich hatte sowohl in Wiesbaden als auch in Coburg als auch ein bisschen in Saarbrücken immer mit dem Thema Sanierung zu tun. Man muss das kreativ angehen und darf eins nicht aus dem Blick verlieren, nämlich das Publikum und sozusagen auch interessante Projekte in einer solchen Übergangsphase, in einer solchen Interimsphase kann man auch spannendes Theater machen und die Vorfreude auf ein frisch saniertes oder bühnentechnisch frisch saniertes Opernhaus ist dann umso größer.
Sie haben uns noch Musik mitgebracht, die hören wir jetzt erstmal und danach werde ich Sie fragen, warum Sie sich das gewünscht haben, nämlich den ersten Satz aus dem 4. Brandenburgischen Konzert von Johann Sebastian Bach.
Thank you.
Der erste Satz aus dem vierten brandenburgischen Konzert von Johann Sebastian Bach, Duilio Galfetti, Moritz Steger und Stefano Bett haben wir gehört mit I Barocchisti unter Diego Fasolis. Bodo Busse, der neue Intendant der Staatsoper Hannover, ist hier bei uns live in NDR Kultur à la carte. Das war ein Herzenswunsch von Ihnen. Warum?
Ja, weil ich dieses Stück selber mal gespielt habe. Ich habe als Schüler und als Student habe ich viel Querflöte gespielt. Ich wollte eigentlich auch Querflöte studieren und ich hatte eine sehr, sehr schlaue Flötenlehrerin, die gesagt hat, du spielst zwar sehr gut, aber andere spielen noch besser. Das war also ein richtiger Impuls. Aber ich habe tatsächlich mit dem Orchester unserer Jugendmusikschule Filderstadt, die es heute übrigens auch noch gibt, und wenn es die nicht gäbe, säße ich vielleicht heute auch nicht hier, dieses brandenburgische Konzert in der ersten Flöte gespielt, mehrfach. Wir waren sogar auf Gastspielreise in Frankreich, in unseren Partnerstädten, in La Souterraine und Dombasle. Und ich bin mit diesem Stück irgendwie auch erwachsen geworden musikalisch. Und an meinem 30. Geburtstag, oder war es der 20.? Es muss der 20. gewesen sein. Es kann nur der 20. gewesen sein. Haben wir das sogar bei uns im Garten gespielt. Da kam noch die Geigerin und ein paar Kollegen vom Orchester. Und dann haben wir in unserem Garten das vierte Brandenburgische gespielt. Und die Nachbarn haben gedacht, na, die sind wohl verrückt geworden.
Oh, aber wie nett. Das klingt ja echt schön. Machen Sie heute noch Musik selber?
Leider nicht mehr. Also irgendwann ist die Querflöte dann doch im Schrank verschwunden. Als ich dann Dramaturg wurde, wurde es dann eher theoretischer und das Theater hat einem die Flöte so ein bisschen aus den Händen genommen.
Wir haben schon gemerkt bei der Musik, die Sie ausgewählt haben für heute, das ist ein relativ breites Spektrum. Was hören Sie denn privat?
Ach, eigentlich alles, so wie heute auch. Ich höre auch gerne mal Popmusik. Ich bin ein großer Streisand-Fan natürlich, deshalb auch Jäntl mal erwähnt wurde. Aber ich höre viel Kammermusik, viel französische Kammermusik. Auch Bach höre ich sehr gerne. Ich mache das Radio an und lasse mich eben auch überraschen.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie haben selber früher im Orchester gespielt. Beim Niedersächsischen Staatsorchester haben Sie die Situation, dass es jetzt die letzte Saison sein wird mit Generalmusikdirektor Stefan Zilias. Das heißt, Sie sind am Suchen, brauchen da einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Wie sieht es aus konkret? Wie geht es da jetzt voran?
Es geht sehr gut voran. Wir haben sehr, sehr schöne Gespräche auch mit dem Staatsorchester, mit dem Orchestervorstand und ich bin sehr optimistisch. Wir haben wirklich da einen guten Konsens, einen guten Dialog und vielleicht hilft es auch, dass ich selber mal viel Musik gemacht habe, dass man auch so ein bisschen die Innenperspektive eines Orchesters kennt. Und mir war der Dialog mit dem Orchester immer sehr wichtig. Sowohl in Coburg als auch in Saarbrücken hatte sehr gut funktioniert. Denn natürlich, dieses Kollektiv prägt ja auch sozusagen das künstlerische Profil eines Opernhauses.
Das heißt also, das Orchester wird stark mit eingebunden bei dieser Entscheidung. Ist das etwas, was insgesamt Ihren Führungsstil prägt, Herr Busse? Dass Sie die Menschen, die mit Ihnen gemeinsam arbeiten, einbeziehen wollen in Entscheidungsprozesse?
Absolut. Also ich denke so, dass ich mit allen Gewerken und allen Kollektiven, den Ensemblen, Sprechern, dem Ensemble selber auch im ständigen Dialog, im Austausch bin, ist sehr, sehr wichtig. Ich brauche sozusagen auch hier diese Resonanz. Resonanz ist ja etwas, was mir auch soziologisch sehr wichtig ist. Dieser Begriff von Hartmut Rosa, den ich ganz toll und ganz spannend finde, weil er auf verschiedene Lebensbereiche passt. Und ich finde, nur im Austausch, in einer offenen Kommunikation, in einem Interesse für die Sache kann man auch etwas gemeinsam gestalten. Und deshalb ist mir Dialog, Kommunikation und Zusammenarbeit sehr, sehr wichtig. Ich bin als Intendant nicht das Genie eines Hauses, sondern ich bin ein Teil von einem Ganzen. Ich muss manche Impulse setzen, manche Impulse vielleicht auch ausbremsen. Das ist sozusagen auch meine Aufgabe. Aber grundsätzlich ist mir sozusagen ein Resonanzverhältnis eben auch in die Kollektive, in alle Gewerke, in die ganzen Mitarbeitenden sehr, sehr wichtig.
Sie haben ja vor der Sendung verraten, Ihr Lieblingskomponist ist Ralph Vaughan Williams. Und deswegen geben wir dem jetzt das musikalische, zumindest Schlusswort, mit Silent Noon. Andreas Scholl und Tamar Halperin. Thank you.
Sun-scorched growths that ragged fly, hangs like a blue thread loosened from the sky.
Silent Noon von Ray Vaughan Williams, Andreas Scholl und Tamar Halperin. Ich kann das verstehen, Herr Busse, dass Ihnen die Musik so zu Herzen geht. Der Startschuss jetzt für Sie als neuer Intendant der Staatsoper Hannover, wenn Sie es auf den Punkt bringen müssen. Was macht Oper heute noch relevant?
Tja, vielleicht könnte man sagen, Oper verhandelt ja mit dem singenden Menschen zwischenmenschliche Empathie. Das brauchen wir in diesen Zeiten ganz besonders. Und für mich ist eben die Musik eine humane Brücke zwischen Menschen.
Wenn Sie selber in der Oper sitzen, wie geht es Ihnen denn dabei? Sind Sie sozusagen emotional ganz drin oder gucken Sie dann doch eher so ein bisschen aus der Metaebene drauf, weil Sie eben diese Position haben als Intendant?
Wenn die Produktion gelungen ist, dann kann ich sozusagen mich nur auf der Metaebene als Zuschauer bewegen. Das heißt, ich vergesse meinen Beruf, ich genieße den Abend, die Situationen auf der Bühne, die Reaktion des Publikums und das sind für mich die besten Abende.
Sie kommen jetzt in Hannover mehr und mehr an. Fühlen Sie sich schon ein bisschen zu Hause hier?
Eigentlich sehr. Ich erkunde die Stadt, ich erkunde die Menschen und freue mich auf jede neue Begegnung.
Und haben Sie schon so ein bisschen Lieblingsplätze für sich erkundet?
Naja, ich wohne momentan so ein bisschen in der Nähe vom Lister Platz. Ich genieße die Lister Meile mit den vielen Geschäften und den Cafés und den Möglichkeiten, da einfach auch spazieren zu gehen, dann auch in Allenriede. Und versuche auch viele schöne Orte der Erholung und der Ruhe in Hannover zu finden.
Herr Busse, das war ganz prima, dass Sie hier waren. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich.
Ich danke Ihnen herzlich.
Und das war NDR Kultur à la carte mit Bodo Busse, dem neuen Intendanten der Staatsoper Hannover. Nochmal der Hinweis, Wagners Lohengrin hat am Sonntag, 14. September Premiere. Das wird sicher ein schwungvoller Auftakt. Den Don Giovanni, der dann im Oktober Premiere hat, den schneiden wir mit und senden ihn am 13. Dezember bei uns auf NDR Kultur. Schön, dass auch Sie dabei waren. Mein Name ist Friederike Westerhaus. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss, machen Sie es gut.